wir brauchen Cholesterin für alles Mögliche im Körper. Cholesterin an der falschen Stelle ist das Problem. Wie viel die Ernährung per se ausmacht am Cholesterinspiegel, hängt vom Ausgangszustand ab. Das ist also nicht bei allen Menschen gleich und wird von der Bedeutung her erheblich überschätzt. Tatsächlich ist es so, bei Nahrungsergänzungsmitteln ist gar nicht so bekannt, muss nur 50% des Inhaltes das sein, was tatsächlich drin ist.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impuls. Immer wieder heißt es in Gesprächen, auch bei mir ist alles okay, nur das Cholesterin ist etwas zu hoch. Aber darf man sich dann wirklich sicher fühlen? Wann sind zum Beispiel unbedingt Medikamente nötig? Oder helfen nicht doch auch Weizenkleie oder Rotschimmelreis, um die Cholesterinwerte runterzubekommen? Um Fakten und Mythen rund ums Cholesterin soll sich genau diese Podcast-Folge drehen. Und dazu wird wieder der Fettstoffwechsel-Experte Professor Ulrich Laufs mein Gesprächspartner sein. Hallo Professor Laufs, ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind.
Frau Ney, ich grüße Sie.
Professor Laufs ist Direktor der Klinik für Kardiologie am Universitätsklinikum Leipzig und dort unter anderem auch Chef der Lipidambulanz. Außerdem ist er Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin der Herzstiftung. Professor Laufs, steigen wir doch am besten gleich mit der Frage aus der Anmoderation ein. Wenn ein ansonsten gesunder Mensch wirklich nur erhöhte Cholesterinwerte hat, muss er sich dann trotzdem um seine Herzgesundheit fürchten?
Tatsächlich ja. Die Gefäßverkalkung, die Atherosklerose, hat eine Vielzahl von Ursachen. Aber das Cholesterin ist immer notwendig und tatsächlich auch ausreichend. Und das wissen wir, wenn wir Personen haben, die ganz gesund sind und nur durch eine Mutation genetisch ein hohes Cholesterin haben. Das ist die familiäre Hypercholesterinämie. Die ist übrigens gar nicht so selten. Die Prävalenzrate, also die Häufigkeit liegt so bei 1 zu 250 in der Normalbevölkerung. Wenn man nur ein hohes Cholesterin hat, von Geburt an, bekommen diese Personen eine Atherosklerose, ohne dass andere Risikofaktoren dazukommen. Wenn dann die anderen Ursachen für die Gefäßverkalkung noch obendrauf kommen, also zum Beispiel das Zigarettenrauchen ist da ganz entscheidend, oder Bluthochdruck oder Diabetes, dann akzeleriert das, dann beschleunigt sich das, die bekommen dann einen besonders schlimmen Verlauf.
Mhm. Und wenn man jetzt noch
umgekehrt ist es so, dass man in Mäusen zum Beispiel alle möglichen Dinge tun kann und die Mäuse experimentell bekommen keine Gefäßverkalkung. Also man kann die in eine Kiste setzen, wo man Zigarettenrauch reinbläst.
Sehr nett, ja.
Ja, da passiert erstmal nichts an den Gefäßen. Es muss das Cholesterin dazukommen. Und dann, das bedeutet, Cholesterin ist sowohl notwendig als auch ausreichend für Atherosklerose. Hat insofern eine Alleinstellung. Aber positiv haben wir da natürlich auch einen Ansatzpunkt, an dem wir angreifen können.
Und wann reden wir davon, dass der Wert zu hoch ist? Also wenn wirklich nur das Cholesterin zu hoch ist und ich zum Beispiel ansonsten noch jung und gesund bin, wann wäre dann tatsächlich der Wert schon zu hoch?
Wir interpretieren den Cholesterinwert immer in Zusammenschau mit den anderen Risikofaktoren. Und es richtet sich nach dem sogenannten LDL-Cholesterin, also nicht dem Gesamtcholesterin auf dem Laborzettel, sondern dem LDL-Cholesterin. Und da ist ein Wert, um jetzt eine Zahl zu sagen, über 130 Milligramm pro Deziliter ist so, dass man sich das gemeinsam mit Ärztin und Arzt anschauen muss.
Und gerade in diesem Zusammenhang mit den verschiedenen Cholesterinwerten, da spricht man durchaus ja öfter mal von einem guten und von einem schlechten Cholesterin. Gibt es das denn wirklich? Und könnte man selber einen der beiden Anteile, das Gute oder das Schlechte, irgendwie beeinflussen?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Cholesterin selbst ist ja ein Naturstoff. Das ist per se weder gut noch schlecht. Also jede Zellmembran enthält Cholesterin und wir brauchen Cholesterin für alles Mögliche im Körper. Cholesterin an der falschen Stelle ist das Problem. Das Cholesterin ist dann schlecht, wenn es aus dem Blut in die Gefäßwand aufgenommen wird und sich da einlagert und dann diese Verkalkung, die Atherosklerose führt, die dann wiederum Herzinfarkte und Schlaganfälle machen. Also Cholesterin ist schlecht an der falschen Stelle. Zweiter Punkt, Cholesterin selbst ist nicht wasserlöslich. Ja, also wenn Sie ein Stück Butter in heißes Wasser schmeißen, gibt es Fettaugen. Wenn Sie ein bisschen Spüli dazu tun, ein bisschen Seife, gibt es kleine Partikel, es wird wasserlöslich. Deshalb wird Cholesterin im Blut in Verpackungen transportiert. Und da gibt es unterschiedliche Sorten. Und früher hat man das über Ultrazentrifugation, also hat man das geschleudert und da gab es eben Fraktionen mit hoher und niedriger Dichte, High Density und Low Density Cholesterin. Und früher hat man mal gedacht, dass diese HDL positiv seien, weil sie Cholesterin eher zur Leber zurücktransportieren. Das ist überholt.
Okay.
Wir wissen jetzt, dass Personen, die ein niedriges, von dem sogenannten Guten, aber der Begriff stimmt eigentlich nicht, die ein niedriges HDL haben, da gibt es ein Problem. Die haben oft zum Beispiel einen erhöhten Blutzucker, ein metabolisches Syndrom, eine Entzündung im Körper, so etwas. Mhm. Aber, und das ist das, was jetzt die neue Erkenntnis ist und was wir früher auch vielleicht anders geschrieben und gesagt haben, ein hohes HDL ist nicht schützend. Okay. Und deshalb ist so ein Quotient, ein HDL-LDL-Quotient, den manche Labore leider immer noch ausdrucken, die guten drucken das nicht mehr, aber manche drucken immer noch diesen HDL-LDL-Quotient. Das ist echt überholt, der ist nicht zielführend.
Okay, also man muss sich wirklich das
LDL... Also es ist ganz einfach, es geht um das LDL, das LDL, das ist das böse Cholesterin, darum geht's. Okay. Das ist also gar nicht kompliziert.
Und jetzt versucht man natürlich dann auch genau die Risikofaktoren, die Sie genannt haben, auch irgendwie zu berechnen, um dann zu sagen, okay, ein Mensch hat ein gewisses Risiko, zum Beispiel in den nächsten 10 Jahren einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu bekommen. Und selbst Ärzte benutzen ja auch genau solche sogenannten Risikoscores. Welche Rolle spielt genau bei dieser Berechnung des Herzrisikos dann auch der Cholesterinwert? Und sind denn auch solche Berechnungen einigermaßen sicher?
Ja, also es geht immer um Wahrscheinlichkeiten, diese Scores sind vor allen Dingen für wissenschaftliche Arbeiten und wissenschaftliche Analysen sind die von Bedeutung. In allen diesen verschiedenen Risikorechnern, Risikoscores, spielt das Cholesterin, entweder das Gesamtcholesterin oder das LDL-Cholesterin, eine entscheidende Rolle. Es gibt keinen Score, in den das Cholesterin nicht mit eingeht, weil das Cholesterin eben so wichtig ist. Zusammen mit dem Lebensalter und dem Bluthochdruck ist das mit Abstand der wichtigste Risikofaktor. Deshalb ist das Teil von all diesen Scores.
Weil ich frage das deswegen, ist jetzt gerade erst vor kurzem der gemeinsame Bundesausschuss, das ist das oberste Beschlussgremium im deutschen Gesundheitswesen, vor allem wenn es dann um Kassenleistungen geht, das hat vor kurzem einen Risikorichtwert dann für die Verordnung eines Lipidsenkers festgelegt, nämlich genau dann, wenn das Risiko in den nächsten 10 Jahren einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu bekommen bei mindestens 10% liegt. Und das ist schon deutlich die Veränderung zu vorher, denn da hieß es, dass 20% die Grenze sind. Wie sehen Sie jetzt diese neue Regelung? Was bedeutet das eigentlich für die Behandlung von Patienten?
Also, verkürzt gesagt, hat dieses Gremium, der gemeinsame Bundesausschuss, damit auch nochmal bestätigt, wie wichtig die Cholesterinsenkung und der Wert einer Cholesterinsenkung mit Statinen ist. Und es bedeutet eine erhebliche Erleichterung der Verordnungsfähigkeit von Statinen, die sowieso nie schwierig war, weil das so preiswerte Medikamente sind inzwischen. So, das ist erstmal das, was man mitnehmen kann. Akademisch wird es etwas komplexer, weil schon in der alten GBA-Regelung, wenn wir da uns jetzt hinbewegen wollen, nicht genau gesagt wurde, mit welchem Rechner man eigentlich das Risiko bestimmen soll, worauf sich das genau bestimmt. Es ist ein Unterschied, ob man zum Beispiel Herzinfarkte betrachtet oder Tod durch Herzinfarkt oder Gesamtsterblichkeit oder Revaskularisation noch mit dazu nimmt. Also wenn man zum Beispiel einen Stent bekommt, das verändert die Zahlen ganz erheblich. Und mit welchem Rechner man das denn eigentlich bestimmt und wie die validiert sind, das ist fast eine Wissenschaft für sich.
Und trotzdem, der Mensch versucht ja dann erstmal die Tabletten gerne zu vermeiden. Und gerade wenn man keine Beschwerden hat, nehmen Patienten ja gerne nicht gerne Medikamente ein. Auch nicht die Statine, egal ob sie jetzt billig sind oder nicht oder sich gut bewährt haben, und setzen lieber auf natürliche Mittel. Und gerade im Internet, da ist ja wahnsinnig viel dazu nachzulesen. Und genau auf diese Punkte würde ich deswegen gerne jetzt im weiteren Gespräch eingehen, um mal zu klären, was sind hier Fakten und was sind Mythen. Und vielleicht fangen wir als erstes mit was ganz Natürlichem an, nämlich Haferkleie oder anderen Kleieformen. Ja, es ist halt immer wieder, dass die regelmäßige Einnahme am Morgen helfen könnte, das Cholesterin deutlich zu senken. Ganz ohne Medikamente. Stimmt das? Und wie viel müsste man überhaupt dazu einnehmen?
Ja, die Hoffnung ist uns immanent, ne? Und das ist ja auch was sich über die Jahrtausende durch alle Kulturen und Religionen zieht. Die Hoffnung, durch Ernährung positive Gesundheitseffekte zu erreichen. So. Und das ist ja prinzipiell auch richtig. Nur bezogen auf das Cholesterin muss man verstehen, wie die Menge von Cholesterin im Blut reguliert wird. Nochmal, es geht um Cholesterin im Blut und Cholesterin dann in der Gefäßwand. Mhm. Das ist der entscheidende Punkt. Und wie viel Cholesterin im Blut in diesen Partikeln, in diesen Verpackungen transportiert wird, reguliert unsere Leber. Unsere Leber, nicht der Darm. Mhm. Nun hängen die Dinge miteinander zusammen. Und ich weiß, das ist vielleicht jetzt ein bisschen vorausgreifend, aber ich muss sagen, wie viel die Ernährung per se ausmacht am Cholesterinspiegel, hängt vom Ausgangszustand ab. Das ist also nicht bei allen Menschen gleich und wird von der Bedeutung her erheblich überschätzt. Also mal Extrembeispiel, um jetzt wieder plakativ zu sein. Also wenn Sie einen metabolischen Totalschaden vor sich sitzen haben, der nur aus der Fritteuse lebt, in einen Bildschirm guckt und sich nicht bewegt. Wenn so eine Person auf eine vegetarische oder vegane Ernährung umstellt und sich bewegt, dann kann auch mal das Cholesterin um 20, das LDL-Cholesterin, ich rede jetzt vom LDL-Cholesterin, um 20-30% runtergehen. Im Mittel tatsächlich ist die Umstellung von einer Mischkost auf eine vegane Ernährung, ohne dass ich das empfehlen würde, bringt im Mittel auch nur maximal 10%. Das ist innerhalb der Schwankungsbreite der Laborwerte. Das können Sie als einzelne Person gar nicht rauskriegen, weil das quasi innerhalb der analytischen und biologischen Schwankungen der Werte sowieso liegt. Mhm. Wenn Sie jetzt eine Person sind und jetzt gerade als plakatives Beispiel die Person mit der familiären Hypercholesterinämie, also mit den sehr hohen Werten. Und wir haben eine schlanke Person vor sich, die Farbe grün auf dem Teller kennt und selbst gekochtes Essen kennt. Dann wird egal, was diese Person tut bezüglich Ernährung, wenn sie aufhört zu essen, wird das Cholesterin nicht runtergehen. Es wird über die Leber reguliert und das ist eine genetische Programmierung des Stoffwechsels, die sich so darstellt. Manchmal muss man solche Personen befreien von Hunderten von Euro. Ich kenne Einzelschicksale, wo Menschen mit einer kleinen Rente tatsächlich Hunderte von Euro für irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel ausgeben. Menschen, die eben nicht reich sind. Und da muss man tatsächlich auch manchmal befreien von diesen Vorstellungen.
Das heißt, auch also ich sage, Leptin, Knoblauchkurses würde auch nichts machen, um die Aufnahme von Cholesterin zu bremsen.
Ja, und auch noch vielleicht ein anderer, noch was Plakatives, auch in Bezug auf Nichtrauchen und Sport machen. Das ist ja sehr wichtig. Mhm. Und am Ende geht es uns ja nicht darum, eine Zahl auf dem Zettel zu behandeln, sondern wir wollen, dass die Gefäße gesund sind. Insofern ist eine ausgeglichene Ernährung, Bewegung und Nichtrauchen ist entscheidend.
Generell fürs Herz. Mhm.
Aber das LDL-Cholesterin ist nicht die richtige Messgröße, um diese positiven Effekte zu fassen. Also Sie können nicht, das erzähle ich meinen Patienten oder mach's anschaulich, man kann nicht mit dem Thermometer eine Strecke messen oder mit einem Maßband eine Temperatur. Also das LDL-Cholesterin ist nicht die Messgröße, um zum Beispiel die positiven Effekte von Nichtrauchen oder die positiven Effekte von Sport zu messen. Das wird eben anders reguliert.
Das sieht man nur nachher einfach tatsächlich an dem Zustand der Gefäße, zum Beispiel in der Bildgebung.
Ja, zum Beispiel, genau.
Über längere Sicht. Also um dann nochmal drauf zurückzukommen, alles, was man also versucht mit Ernährung, so logisch das im ersten Augenblick vielleicht klingt, mit Kneie, Cholesterin zu bremsen, mit dem Pektin aus Äpfeln, mit Knoblauch, was das Blut auch ein bisschen dünner macht. Nüsse werden ebenfalls propagiert. Täglich eine Handvoll, soll immerhin auch 10-20% senken. Also Sie würden sagen, hilft alles nichts.
Es gibt tatsächlich da schöne Studien, also wo das randomisiert verblindet, also nach dem Zufallsprinzip und verblindet geprüft wurde. Eine Studie ist die sogenannte Stopp-Studie, wo das geprüft wurde. Und man hat tatsächlich durch speziell die Dinge, die Sie genannt haben, Über roten Reis müssen wir hier nochmal ein bisschen extra reden. Über pflanzliche Sterole sollten wir auch extra reden. Aber der gelbe Ingwer zum Beispiel, Knoblauch, hat keinen messbaren Effekt gehabt, keinen Unterschied zu Placebo. Sie haben immer, auch wenn Sie ein Scheinmedikament nehmen, also eine Placebo-Tablette, haben Sie einige Personen, die ein bisschen hochgehen und einige Personen, die ein bisschen runtergehen über die Zeit. Aber das ist sozusagen Zufall. Das ist die biologische und die analytische Schwankung. Wenn man das systematisch untersucht, dann kommt da tatsächlich leider kein Effekt raus. Wichtig ist bei den Nüssen insbesondere, die haben ja durchaus auch Kalorien, dass, wenn man das denn tun will, dass man natürlich dafür etwas anderes weglassen muss. Also ein großer Fehler wäre, das dann zusätzlich zu essen. Ne? Da hat man einfach mehr, wird man dicker. Ne?
Ja. Das heißt, die anderen, man kann es nehmen, aber man darf nicht erwarten, dass es ein großer Effekt ist. Und gerade bei den Nüssen durch die Kalorien, die damit verbunden sind, weil sie doch sehr fettreich sind, eher ein bisschen vorsichtig sein. Aber Sie haben es selber schon erwähnt, deswegen hatte ich das auch ein bisschen aufgesplittet. Genauso oft wird zum Beispiel der rote Reis erwähnt, den es dann auch häufig gibt als Nahrungsergänzungsmittel. Das ist ja schon nochmal ein bisschen anders.
Roter Reis ist eine spezielle Sache. Mhm. Statine, diese Medikamente, sind ursprünglich aus Pilzen isoliert worden. Mhm. Also die alten Statine waren tatsächlich Naturstoffe. Man hat das dann nachgebaut im Labor, aber letztlich isoliert aus Pilzen. Diese rote Farbe auf dem Reis, das ist so ein Pilz, der so ein natürliches Statin herstellt. Das ist also so, wie wenn Sie ein ganz schwaches Statin nehmen, eine Tablette mit dem Hammer draufhauen und zufällig ein paar Krümel jeden Tag essen. Es ist aber Wirkung und Nebenwirkung ist das Gleiche bei theoretisch beim roten Reis. Also wenn Sie so viel roten Reis essen, dass das Cholesterin messbar runtergeht, dann müssen Sie jeden Tag eine riesige Menge roten Reis essen. Nicht einmal, sondern jeden Tag riesige Menge roten Reis. Der Unterschied ist nur, dass natürlich Nahrungsergänzungsmittel in keinster Weise den Qualitätskontrollen unterliegen, denen unsere geprüften und mit viel Aufwand qualitätskontrollierten Arzneimittel unterliegen. Und tatsächlich ist es so, bei Nahrungsergänzungsmitteln, das ist gar nicht so bekannt, muss nur 50% des Inhaltes das sein, was tatsächlich drin ist. Verunreinigungen werden nicht festgestellt. Es gab tatsächlich, das ist jetzt ein Extrembeispiel, ich will jetzt auch das nicht verteufeln, damit das jetzt hier nicht falsch verstanden wird, aber es gab tatsächlich 5 Todesfälle in Japan im letzten Jahr infolge von rotem Reiskonsum, weil da ein anderes Gift mit drin war, was Nierenversagen gemacht hat.
Okay,
das Beispiel, weil es wird halt nicht geprüft. Und die Gesundheitsbehörden warnen explizit vor rotem Reis. Es ist sehr unterschiedlich von Produkt zu Produkt. Mhm. Und wenn man jetzt das einnimmt in der Hoffnung, dass man damit vielleicht vermeidlich unerwünschte Effekte nicht hat, dann ist das nicht realistisch, weil es ist genau dasselbe wie ein Statin. Also roter Reis macht wirklich keinen Sinn. Da würde ich sogar so weit gehen und sagen, das ist tatsächlich schädlich, das einzunehmen. Bei den pflanzlichen Sterolen, dazu muss man auch einen Satz sagen, das ist so, es gibt so bestimmte, ich weiß nicht, ob ich das einen Handelsnamen nennen soll, aber es gibt so eine Margarine, die ganz bekannt ist, mit Proaktiv am Ende. Diese Sterole, das ist das Cholesterin der Pflanzen. Und das wird im menschlichen Körper nicht hergestellt. Tatsächlich ist es sogar so, dass unsere Darmzellen, also die Darmschleimhaut, ein aufwendiges Transportsystem sich leistet, wo sie viel ATP, also der Energieträger der Zelle, ausgegeben wird, um dieses Cholesterin der Pflanze, diese Sterole, wenn sie im Darm sind, wieder rauszuschmeißen. Ja. Und es gibt eine Krankheit, Sitosterolemie heißt sie, da ist so ein Transporter kaputt und es wird sehr viel von dem pflanzlichen Cholesterin aufgenommen und die Personen bekommen eine prämature, maligne Gefäßverkalkung, Arteriosklerose.
Da läuft wieder was verkehrt im Körper, was so eigentlich.
Ja, so dass tatsächlich diese pflanzlichen Sterole, es gibt auch genetische Daten. Man kann durch eine große Menge, ich habe das selber mal einen Monat lang für eine Studie, die wir gemacht haben, ausprobiert. Ich habe also 1 Kilo dieser Margarine gegessen. Das ist Wahnsinn. Also wenn Sie wirklich was sehen wollen, müssen Sie von morgens bis abends Margarine essen, um überhaupt messbar Ihr Cholesterin runterzubringen. Also bei all diesen Dingen gilt, dass das quasi lebensfremd ist. Ne? Also auch diese Sterol angereicherten Lebensmittel würde ich nicht empfehlen.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Was auch sehr en vogue ist, gerade im Internet, ist Kurkuma, soll antientzündlich wirken und ebenfalls eine statinähnliche Wirkung haben, angeblich ähnlich wie das bekannte Atorvastatin. Was ist denn da dran?
Ja, also dieser gelbe Ingwer ist, glaube ich, ein anderes Wort dafür. Kurkuma, das wurde auch zum Beispiel in dieser Stopp-Studie, die haben so eine ganze Reihe von solchen Substanzen getestet, da hat es keinen Unterschied zu Placebo, also zu einer Scheintablette gemacht. Und das bei Personen, die es im Rahmen dieser Studie wirklich täglich und regelmäßig eingenommen haben. Also es gibt keinen Wirksamkeitsbeleg dafür. Ob es gefährlich ist, weiß ich, schadet, soweit ich weiß, schadet es nichts. Außer dass man Geld dafür ausgibt. Ein Punkt ist natürlich, dass Medikamente nur wirken, wenn sie eingenommen werden. Und eine Hauptherausforderung für unsere chronisch kranken Menschen, die zum Beispiel Bluthochdruck haben oder hohes Cholesterin oder Diabetiker sind, ist die regelmäßige Tabletteneinnahme. Das ist ja wichtiger als fast alles andere. Und ein Großteil von Tabletten wird halt dann doch nicht so regelmäßig eingenommen. Und je mehr es ist, desto schwieriger fällt es uns, die Tabletten regelmäßig einzunehmen. Das heißt, alles, was dazukommt, auch eine pflanzliche Tablette oder die Knoblauchpille, die wahrscheinlich für sich genommen harmlos ist. Aber es erhöht die Tablettenanzahl. Und dadurch wird insgesamt die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas weggelassen wird, oder das zeigen zumindest die Statistiken, je mehr Dinge es sind, und zwar egal was, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass was vergessen wird oder durcheinander kommt. Und insofern ist schon die Philosophie, immer so wenig Tabletten wie möglich. Deshalb ist ja auch die Philosophie bei den Fettstoffwechselstörungen, dass wir Kombinationstabletten einsetzen. Auch beim Bluthochdruck, ne? Auch verschiedene Wirkstoffe in eine Tablette, um die Zahl der Tabletten so klein zu halten, wie es geht. Das muss immer das Ziel sein. Muss
man besser dran denken. Nur vielleicht der Vollständigkeit halber, weil das auch nochmal angeblich an einer anderen Stelle ansetzt soll, das sind Präparate mit der Artischocke, denn da ist das Wirkstoff Cynarin drin, das dann bei der Gallenbildung mit beteiligt ist und den Gallenfluss fördern soll und dann die Leberfunktion verbessert. Und das wäre dann angeblich der Ansatzpunkt, auch eine cholesterinsenkende Wirkung vielleicht möglicherweise durch eine vermehrte Ausscheidung zu bewirken. Auch Fakt oder Mythos?
Ja, das tut mir halt leid. Da würde ich mir wünschen, wenn man eben eine Untersuchung macht, wo man vordefiniert sagt, wir messen jetzt das Cholesterin und die eine Hälfte der Teilnehmer bekommt so ein Präparat, jetzt in dem Fall dieses Artischockenextrakt, und die andere Hälfte bekommt ein Scheinmedikament, nimmt das regelmäßig ein, man überprüft das auch und man misst dann nach 3 Monaten, nach 1 Jahr das Cholesterin, dann gibt es keinen Unterschied zwischen den Gruppen.
Also gilt das letztendlich für alle irgendwie natürlichen Mittel, dass man in Studien keine nennenswerte Wirkung erzielt hat. Das Einzige vielleicht ein bisschen, um das nochmal zusammenzufassen, beim roten Reis, aber dann erkauft mit möglichen Nebenwirkungen durch Verunreinigung.
Richtig, genau. Ja.
Gerne auch gefragt bei den Eigenmaßnahmen, kann ich denn vielleicht durch den Verzicht auf Eier oder andere cholesterinreiche Nahrungsmittel irgendwie es schaffen, meinen Cholesterinwert zu senken? Gibt es da einen Zusammenhang oder auch da nur Selbstkasteien ohne sinnvollen Effekt?
Ja, also das Frühstücksei ist ja schon lange rehabilitiert. Es gibt da so ein Extrembeispiel, ein ganz hochrangiges Zeitschrift, New England Journal of Medicine, New England Journal of Medicine, das ist sozusagen das Größte. Ja, da wurde also berichtet von einem 88-jährigen Mann, der also 20 Jahre lang irgendwie jeden Tag 20 Eier gegessen hat. Der war psychiatrisch krank wahrscheinlich, der hatte einen ganz normalen Cholesterinspiegel. Also der gesunde Stoffwechsel reguliert das runter. Ja, es gibt Studien, dass ein hoher Eierkonsum epidemiologisch, also bevölkerungsbezogen, ein sehr hoher Eierkonsum mit mehr Herzinfarkten und so weiter assoziiert ist. Da muss man aber immer bedenken, diese Studien stammen aus den USA. Wenn Sie sich vorstellen, in den USA, wer isst pro Woche sozusagen 10 Eier, ja, dann stellen Sie sich so einen amerikanischen Diner vor, so ein amerikanisches Frühstück, so mit Omelette und so weiter. Und wer frühstückt das? Das sind dann letztlich sozial schwache Menschen, Bauarbeiter oder andere Menschen mit niedrigem Einkommen, wo sozusagen das ein Indikator ist für einen Sozialstatus und soziale Faktoren und mit dem Essen per se gar nichts zu tun hat. Was man tun kann, ist, dass man also die Risikofaktoren an der Gefäßwand amplifizieren sich, die multiplizieren sich. Das heißt, wenn man hohes Cholesterin hat und mit dem Rauchen aufhört, ist es natürlich einmal besonders schlimm, auch zu rauchen, aber umgekehrt mit dem Rauchen aufzuhören, hat einen besonders großen Vorteil, ja, wenn man es positiv dreht. Ja, oder wenn man eine regelmäßige Bewegung etabliert, dann hat man natürlich einen besonders großen Vorteil davon. Also das sind die beiden entscheidenden Lebensstilfaktoren, sind die Bewegung und das Nichtrauchen. Das sind mit Abstand die beiden entscheidenden Faktoren.
Das sind wahrscheinlich dann auch die Maßnahmen, also vor allem beim Rauchen weiß man es ja, dass dann freie Radikale, die Entzündungsprozesse und den Umbau des LDLs dann wahrscheinlich auch, dass das weniger passiert, weil das ist ja dann, was dafür sorgt, dass das LDL auch am Ende in unseren Gefäßen hängen bleibt.
Ganz genau.
Jetzt hören Sie wahrscheinlich auch in der eigenen Sprechstunde häufiger vielleicht auch die Sorge, es könnte doch auch sein, dass zu wenig Cholesterin ebenfalls gefährlich ist, weil, wir haben es ja vorhin erwähnt, unser Körper braucht das Cholesterin ja ganz natürlich für die Zellbildung, für Hormonbildung und andere Funktionen. Was gibt es denn da für Fakten, um vielleicht zu beruhigen, dass das Cholesterin zu niedrig sein könnte?
Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Das Cholesterin im Blut ist das Schädliche und in der Gefäßwand. Und wenn wir durch ein Medikament das Cholesterin senken, auch sehr tief, zum Beispiel mit den Spritzen, mit den PCSK9-Inhibitoren, kann man das sehr tief senken auch, wird dadurch der Cholesteringehalt in der Zellmembran zum Beispiel gar nicht beeinträchtigt. Womit hat das zu tun? Das hat damit zu tun, dass jede Zelle selber Cholesterin herstellen kann. Jede Zelle ist in der Lage, Cholesterinsynthese zu betreiben. Das heißt, die Absenkung des Cholesterins im Blut führt nicht dazu, dass die Cholesterinkonzentration in der Zellmembran oder Sie haben das angesprochen, zum Beispiel die Bedeutung des Cholesterins für die steroidabhängige Hormonsynthese in der Nebenniere wird dadurch nicht beeinträchtigt. Und unser Gehirn hat sowieso einen eigenen Stoffwechsel, einen eigenen Cholesterinstoffwechsel. Und unsere zirkulierenden Lipoproteine überqueren gar nicht die Blut-Hirn-Schranke. Das heißt, es hat nicht den geringsten Einfluss, was mit unserer Cholesterinkonzentration im Blut passiert und Cholesterinkonzentration oder Stoffwechsel im Gehirn. Das ist komplett getrennt.
Und gerade bei dem Punkt wiederum Gehirn, da gibt es ebenfalls in den Online-Foren eine weit verbreitete These, dass genau im Gehirn nämlich wir Hochcholesterinwerte oder höhere im Alter brauchen, dass sie sogar schützend sein könnten, nämlich dass unser Gehirn dann vor Demenz eher bewahrt würde. Was ist denn an dieser Behauptung dran?
Naja, also...
Ja, wir nehmen alles, was es gibt.
Es gibt zwei. Das ist eine ganz wichtige Frage. Und tatsächlich ist es so, die Frage ist deshalb auch, Frau Ney, ich finde die Frage sehr gut, weil tatsächlich ist meine Erfahrung, dass die kognitive Selbstbestimmung im höheren Lebensalter ist für viele meiner Patienten viel wichtiger als andere Gesundheitsparameter. Also die Sorge, kann ich selbstbestimmt denken, leben, zurechtkommen, überwiegt eigentlich die Sorge um eine bestimmte Organfunktion oder sonst irgendwas. Und das ist das, was sich die meisten auch wünschen würden. Nun gibt es Erkrankungen des Gehirns selbst, wie zum Beispiel die Alzheimer'sche Erkrankung, die Demenz macht. Und dann gibt es gefäßbezogene demenzielle Syndrome. Und das ist das, was wirklich alle mitnehmen müssen, dass auch eine Alzheimer'sche Erkrankung bei einer Person mit gesunden Gefäßen wesentlich günstiger verläuft als bei einer Person mit kranken Gefäßen. Also dieses Veralktsein im Alter, das spiegelt ja tatsächlich, was man so im Volksmund sagt, spiegelt ja tatsächlich die Atherosklerose in den Gefäßen wider. Und das, was für die Gefäßgesundheit günstig ist, insbesondere im mittleren Lebensalter, wenn man den Grundstein legt, und das ist eben das Nichtrauchen, die Bewegung, die Blutdruckkontrolle ganz entscheidend und die Cholesterinkontrolle. Das sind die Faktoren, die nachweislich das Demenzrisiko, da geht es um Risiko, da gibt es nicht 100 oder 0, die das Risiko reduzieren. Und zwar nicht nur die vaskuläre Demenz, sondern auch den Verlauf der anderen demenziellen Erkrankungen.
Das Alter ist durchaus auch ein Punkt, weil da setzt eine Diskussion, die auch unter Ärzten stattfindet, an, nämlich gegen den Beginn einer Therapie mit Medikamenten zur Cholesterinsenkung, wenn ein Patient schon älter ist, vielleicht 75 und bislang nie Statine gebraucht hat. ob dann tatsächlich noch der Nutzen, das Risiko vielleicht gerade gegen Muskelschmerz am Muskelapparat nicht überwiegen könnte. Wie sehen Sie das?
Ja, also das Risiko für Muskelschmerz ist sehr gering. Aber das ist eine individuelle, und das ist auch gut so, eine individuelle Entscheidung im Gespräch mit dem Patienten. Was Cholesterinsenkung macht, ist Herzinfarkte verhindern. Der erste Schritt ist also zu überlegen, wie wichtig ist das Herzinfarktrisiko für die Person, die vor mir sitzt. Wenn das jetzt jemand ist, der zum Beispiel schon einen Coronarstent bekommen hat, der schon mal einen Herzinfarkt hatte und er ist über 80 Jahre alt, dann wird er von einem Statin sogar mehr profitieren als ein junger Mensch, weil eben das Lebensalter auch ein wichtiger Risikofaktor ist. Wenn jetzt jemand da sitzt, der ein hohes Cholesterin hat und der hat praktisch keine Arteriosklerose, wenn man mit Ultraschall mal guckt, man kann ja sich die Gefäße ganz problemlos mal angucken mit Ultraschall. Und er hat 80 Jahre gelebt und bewiesen, dass er keine Arteriosklerose gemacht hat, trotz hohem Cholesterin, dann muss man das natürlich anders abschätzen und mit der Person besprechen. Mhm. Also wenn man zum Beispiel einen Menschen in einem Pflegeheim hat, in einer palliativen Therapiesituation, die Cholesterinsenkung mit einem Statin zum Beispiel reduziert Herzinfarkt, aber man fühlt sich davon nicht besser oder so, dann gehört das nicht hin, auf keinen Fall. Vielleicht würde man das sogar dann auch mal beenden in einer spezifischen Situation. Mhm. Aber andererseits gibt es rüstige 80-Jährige, die noch mindestens ein Jahrzehnt oder mehr Lebenserwartung haben. Wenn die schon zum Beispiel herzkrank waren oder sind, dann würden sie auf jeden Fall profitieren von der Cholesterin.
Also wirklich eine sehr individuelle Entscheidung, nicht einfach auch da an der Zahl, wie rein das biologische Alter.
Absolut.
Ja, vielen Dank, Professor Laus, für die wieder mal sehr vielen interessanten Hinweise und diese Einordnung.
Sehr gerne und jederzeit.
Was können wir also als Impuls mitnehmen? Gerade im Internet, da werden eine Menge vermeintlich toller, natürlicher Produkte gegen zu hohes Cholesterin angepriesen. Und ja, bei genauerem Hinsehen, da entpuppen sich dann doch viele allerdings als im besten Fall offensichtlich unwirksam und im schlimmsten Fall vielleicht sogar als schädlich. Also reden Sie mit dem behandelnden Arzt am besten offen darüber, bevor Sie selbst aktiv werden bei hohen Cholesterinwerten. Denn gemeinsam, da finden sich dann meist die besten Wege, weil hohes Cholesterin einfach nicht harmlos ist. Für heute sage ich Tschüss, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal bei Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit.